Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Meterhohe Bäume, weiche Wege, geheimnisvoll, manchmal unheimlich und manchmal magisch. Er ist ein Ort für Erholung, für Sport. Er ist anziehend und kraftspendend für uns alle. Und wir haben tausende von Bildern im Kopf, wenn wir die Augen schließen. Macht das jetzt mal an euren Frühstückstischen und über den Wald nachdenken. Mein heutiger Gast hat die Spaziergänge irgendwann ein bisschen ausgedehnt. Die haben ihm nämlich nicht mehr gereicht. Und er ist abgetaucht in diese Waldwelt. Wolfgang Büscher hat 3 Jahreszeiten lang allein in einer einfachen Waldhütte im nordhessischen Wald gelebt. Wir sprechen heute drüber im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hat Ihnen das gefehlt, dass Ihnen manchmal im Wald in der Einsamkeit jemand guten Morgen sagt?
Nee, ich glaube nicht. Es war ja nicht für ein ganzes Leben, es war ja für eine bestimmte Zeit, für Monate. Und für ein paar Monate kann man schon mal auf den Morgengruß verzichten.
Was sind denn Ihre frühesten Erinnerungen an den Wald?
Na, ich bin ja fast im Wald aufgewachsen als Kind. Unser Haus, das ist ein Dorf in Nordhessen, unser Haus stand in Sichtweite.
Volkmassen, ne?
Das ist das Städtchen, in dem ich im Krankenhaus meinen ersten Schrei getan habe, genau, da in der Nähe. Also von uns aus lief man in ein paar Minuten zum Waldrand. Der Wald war unser Spielplatz als Kinder.
Am Waldrand sind Sie eben, wie gesagt, nicht stehen geblieben, sondern eingetaucht in diesen Wald. Was waren typische Kinderspiele im Wald?
Typische Kinderspiele waren zum Beispiel Waldhütten bauen. Mhm. Also da haben wir es zu einer gewissen Perfektion gebracht. Palisadenzäune, Baumhütten, Erdhütten, das haben wir alles geschafft. Unser natürlicher Feind war der Förster. Der hat uns gejagt und hat uns natürlich immer erwischt, weil er natürlich den besseren Überblick hatte als wir. Der hat dann mit seinen Waldarbeitern unsere wunderbaren Bauwerke immer kurz und klein gehauen.
Ich hoffe, dass die Wunden mittlerweile über die zerstörten Hütten der damaligen Zeit geheilt sind bei Ihnen. Aber vielleicht haben Sie auch Fehler gemacht als Kinder. Kinder sind ja laut, sie rufen sich vielleicht etwas zu und sie haben Spuren hinterlassen, um den Förster auf ihre Spur dann zu bringen.
Klar.
Auf deine Spur. Eigentlich haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir uns duzen.
Genau. Ja, klar, das ist natürlich so. Das sind ja jetzt auch keine gewaltigen, riesigen, unübersichtlichen Urwälder da oben in Nordhessen gewesen, sondern Wirtschaftswälder. Und der Förster hatte natürlich ein Auge darauf, was da passiert. Und der kannte auch seine Pappenheimer, die da sich irgendwo in der Gärtnerei eine Axt geklaut haben und zum Baumfällen losgezogen sind. Also das war klar.
Das klingt nach einer unbeobachteten Kindheit. Ich trage ähnliche Bilder in mir, die man dann eben auch über die Jahrzehnte, wenn sich die Jahre so in Ringen dann langsam abzeichnen, weiter in sich trägt. Und du hast dann ja irgendwann gesagt, lieber Wolfgang, dieses Erinnern klopft wieder an und hast es bemerkt, dieses Anklopfen. Also der Wald in dir war nie weg.
Der Wald ruft, ja.
Wie laut war denn dieses Rufen und wann kamen die ersten Rufe?
Ganz leise, ganz leise. Und das ist wie immer bei diesen Buchideen, das sind ganz leise, intuitive Sachen am Anfang. Viele verblassen und verglühen dann auch wieder und sind weg und waren halt nix. Aber manche bleiben. Und ich denke, es hat viel damit zu tun, dass ich da einfach vor langer Zeit nach dem Abitur weggegangen bin und dass mein Leben seither einfach immer ein Weggehen und ein Hinaus in die Welt gehen und so weiter war. Und irgendwann im Leben kommt der Punkt, da dreht man sich mal um. Guckt, wo komme ich eigentlich her und wie weit bin ich eigentlich weggegangen von dem, wo ich herkomme. Und es melden sich dann solche alten Bilder und alten Sehnsüchte wieder und Erinnerungen. Und dann war für mich die Frage, ja, wie willst du es denn anstellen, wenn du eine Zeit im Wald verbringen willst? Und da war die Idee, einsam gelegenes Waldgasthaus, Zimmerchen mieten, Forsthaus, was weiß ich, irgendwie. Und ich habe dann hier und da mal so leise angeklopft und mir wurde dann recht schnell klar, das geht nur auf einer gewissen persönlichen Basis. Also in irgendeinem Forstamt im Spessart anrufen und sagen, hier ist Büscher, haben Sie mal eine Waldhütte für mich? Das funktioniert nicht. Ich habe dann Kontakt bekommen, bin ins Gespräch gekommen über Freunde dort mit diesem Waldbesitzer, ein privater Waldbesitzer. Ich habe ihn besucht, wir haben gesprochen und er hat sich sozusagen diesen komischen Vogel angeguckt, der da in seine Yachthütte will, fand das okay und hat eigentlich relativ schnell gesagt, gut, dann machen wir das.
Okay, also du scheinst Vertrauen auszustrahlen und es ist ja auch ein bisschen ein Nachhausekommen. Es ist die hessisch-westfälische Grenze gewesen und diese Jagdhütte musst du uns gleich ein bisschen beschreiben. Aber zu sagen, man geht diesen kleinen, ganz vorsichtigen Anklopfen der Erinnerungen Spuren dann tatsächlich nochmal nach. Was war denn das, was sich so gezogen hat? War es der Wald oder war es nochmal dieses Zurückgehen auch in die eigene Kindheit? Darüber würde ich gleich gerne mit dir reden. Wolfgang Büscher ist unser Gast und wir ziehen in die Jagdhütte gleich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk und mein heutiger Gast, den hat ein Fieber gepackt, das sogenannte Waldfieber, so würde ich das mal nennen. Als Journalist ist er in der Welt sowieso viel unterwegs. Sein Spezialgebiet sind Reisereportagen. Heimkehr heißt sein aktuelles Buch und das muss man ja auch mal nach Hause kommen, wenn man viel unterwegs ist. Und darin nimmt er uns mit auf eine ganz besondere Reise in den nordhessischen Wald. Es ist auch, lieber Wolfgang, eine Reise zurück an den Ort deiner Kindheit. Du lebst eigentlich in Berlin, bist aber in Volkmarsen geboren und aufgewachsen und hast jetzt monatelang allein im Wald gelebt. Du als Großstädter. Also, das stelle ich mir schwierig vor, oder?
Ja, so schwierig ist es nicht. Also, es war halt ein simples Leben, was ich da geführt habe. Ich habe mich ein bisschen ausgerüstet mit dem Allernötigsten, also so ein Feldbett, Gaskocher, ein bisschen Werkzeug.
Also eine Hütte ohne Strom, ohne fließend Wasser, genau. Mitten im Wald, mitten in Deutschland, die dir eben über einen privaten Kontakt jemand zur Verfügung gestellt hat. Ist es ein großes Haus, ein kleines gewesen? Hat es da reingeregnet? Lag es auf einer Lichtung oder eher im dunklen Wald?
Auf einer kleinen Lichtung, neben einer Wildwiese. Das ist eine wohlgebaute hölzerne Jagdhütte mit einem Spitzdach. Und das Spitzdach ist sehr vermoost. Ich hatte dann auch, das Wort magisch fiel gerade bei dir, ich hatte tatsächlich so einen ersten magischen Abend, der erste Tag, an dem ich da eingezogen bin. Das ist übrigens exakt, glaube ich, fast auf den Tag genau jetzt 3 Jahre her. Und der erste Abend war sehr neblig. Es zog also weißer Nebel durch diesen immer noch ziemlich winterlichen, kahlen Wald. Und der Nebel hat eine ganz komische Eigenschaft. Der brachte alles, was moosig, grünlich-moosig war, brachte er zum Leuchten. Alles andere hat er aufgeschluckt und das moosige Grün leuchtete. Moosig-grün waren 3 Dinge. Das waren Baumrinden zum Teil von den großen Buchen, die da standen. Das war die bemooste Tür eines zweiten Holzgebäudes da. Und das war dieses sehr stark bemooste Spitzdach meiner Jagdhütte. Ich saß in dem Feuer und alles schluckte der Nebel, den ganzen Wald, den Waldweg, alles drumherum, die Wildwiesen. Und nur diese grünen Moosteile leuchteten aus dieser Nebelsuppe raus. Das sind einfach so Dinge, die weiß man nicht, wenn man sowas nicht macht, ja. Also man denkt, ja gut, Wald, ja klar, kennst du Waldweg und so weiter. Aber da abends mal völlig mutterseelenallein am Feuer zu sitzen und zu sehen, wie die Welt um mich her verschwindet und der Nebel macht das Moos acrylgrün leuchten, das ist schon eigen.
Ein schönes Bild. Und die Weichheit des Mooses hat ja auch etwas Beschützendes und die Intensität der Farbe dann ja auch nochmal, wenn du es tatsächlich beschreibst. Aber du hast jetzt eben wie selbstverständlich gesagt, ja, dann habe ich mal so ein paar Kartuschen und ein Feldbett mitgenommen. Hat das mit der Erfahrung deiner Reisereportagen zu tun, dass du einfach weißt, okay, Feldbett, Kartuschen, vielleicht noch ein Messer oder eine Taschenlampe, das gehört einfach dazu oder gibt es eine Packliste Wald?
Ach, es gibt einen Outdoor-Laden, da geht man rein und holt sich die nötigen Utensilien zusammen. Das ist ja nicht schwer. Die Sache ist einfach, traut man sich zu, in eine Hütte ohne Strom und fließendes Wasser auf eine gewisse Zeit einzuziehen.
Hast du gezögert einen Augenblick?
Nee, eigentlich nicht. Der Eigentümer hat mich gewarnt. Der sagte, das ist wirklich nur eine Jagdhütte. Die ist wirklich nur dazu da, wenn wir hier Jagden haben in der Familie, dann treffen wir uns an der Hütte und dann übernachten wir da vielleicht auch mal eine Nacht oder zwei. Aber das ist überhaupt nicht dafür gedacht, dass man da wohnt. Also das war nie die Idee dieser Jagdhütte. Und wenn Sie das wollen, na dann viel Spaß. Dann müssen Sie sich ein bisschen ausrüsten.
Und es sich auch ein bisschen wohnlich machen. Du wolltest ja ankommen an diesem Ort, an dem du ein Dreivierteljahr verbracht hast. Wie macht man es sich dann an einem Ort, der einem ja noch fremd ist, zwar mit Erinnerungen noch gespickt und Sehnsuchtsschichten, dann eben doch ein bisschen häuslich?
Der Sommer macht's häuslich. Als ich ankam, wie gesagt, es war noch Spätwinter, es war noch eisig kalt nachts. Ich habe richtig gefroren. das änderte sich dann wirklich über Nacht. Das war tatsächlich die Vorosternacht, also Ostersamstag auf Ostersonntag. Da ist der Wald explodiert, der war plötzlich grün am anderen Morgen. Die Knospen, die hörte man schon knacken die Tage vorher, die Buchenknospen, und dann knackten die halt auf und es war grün. Und in dem Moment passierten zwei Dinge. Erstens, dadurch, dass es so grün wurde und dass der Wald so frühsommerlich wurde, wurde meine Hütte unsichtbar. Die war vorher weithin sichtbar gewesen, in diesem sehr, sehr durchsichtigen Winterwald, wo ja kein Laub ist. Und dann war sie plötzlich unsichtbar, was ich ganz toll fand, weil es ging nämlich an der Hütte ein Wanderweg oder ein Weg vorbei, der Bonifatiusweg, und tatsächlich ab und zu kam ein Radler oder es kam mal ein Spaziergänger. Und ich wollte eigentlich nicht begafft werden oder irgendwie wie so ein komisches Tier angeguckt werden. Ich wollte da für mich sein und wollte eher derjenige sein, der die anderen beobachtet. Das war gut. Und gut war natürlich, dass es warm wurde und dass ich einfach draußen leben konnte. Der schönste Moment war jeden Abend, ich habe mir jeden Abend ein Feuer gemacht und habe einfach den Tag ausklingen lassen an meinem Feuer und habe eine Weile nachgelegt, habe einen Becher Rotwein getrunken. Und habe einfach dann so mitbekommen, wie der Tag hingeht, wie es stiller wird. Der Wald ist ja nie so ganz 100% still, aber es gibt dann doch den Moment, wenn die Dämmerung sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist und wenn es nur noch so einen ganz schmalen, hellen Schatten irgendwo hinten am Himmel gibt, gibt es dann doch den Moment, wo der letzte Waldvogel aufhört.
Wo auch er mal seine Stimmbänder schont mal, genau, und aufhört zu locken und zu frohlocken, ja.
Ja, und dann ist wirklich Nacht und dann ist der Tag wirklich zu Ende und dann geht's aufs Feldbett.
Also ich kann mir vorstellen, lieber Wolfgang, einige hören uns jetzt zu und sagen, ach ja, für so eine Woche kann ich mir das vielleicht auch mal vorstellen, mir selbst und der Natur so intensiv zu begegnen, wie du das ja über mehrere Monate eben tatsächlich gemacht hast. Aber dann die Stille tatsächlich auszuhalten, sich selbst auszuhalten in dieser Stille, darüber würde ich gleich gerne mit dir sprechen. Heimkehr heißt dein aktuelles Buch und du bist unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk, Wolfgang Büscher. Bis gleich.
Ronja Räubertochter stellt sich auf eine Lichtung im Wald und begrüßt den Frühling mit einem lauten Schrei und bekommt prompt Ärger mit den Waldbewohnern. Psst, im Wald, da muss man still sein, sagen die. Wer Ronja Räubertochter gelesen und vorgelesen bekommen hat, hat die Szene vermutlich noch so vor Augen. Der Reisejournalist, Autor und Waldfan Wolfgang Büscher war monatelang ein fester Waldbewohner. Er hat in einer einfachen Waldhütte in Nordhessen ganz allein gelebt. Ist es denn, lieber Wolfgang, tatsächlich so ruhig im Wald?
Nein, es ist überhaupt nicht ruhig. Es war sogar ausgesprochen laut, als ich da einzog, weil nämlich erstens ein Sturm unterwegs gewesen war, kurz bevor ich kam, und weil zweitens der Genosse Borkenkäfer sehr aktiv war in diesem Jahr und in mehreren Wellen dem Wald äußerst hart zugesetzt hat. Das heißt, es fiel wahnsinnig viel Schadholz an. Das heißt, die Harvester, also diese großen Walderntemaschinen, die aussehen wie so stählerne Riesensaurier, die waren die ganze Zeit im Einsatz. Das Geräusch von Motorsägen, von Harvestern, von holzabtransportierenden LKWs und so weiter war ständig da. Es war also alles in allem viel lauter, als ich mir das vorgestellt hatte.
Hast du dich geärgert, dass du keinen Oropax dabei hattest?
Nein, nein, nein. Also ich bin ja da nicht hingegangen, um mir die Ohren zu verstopfen.
Nein, nein, aber es klingt trotzdem überraschend. Also man denkt ja gar nicht an all die Baumschnitte und die, wenn es ein bewirtschafteter Wald ist, und das scheint ja bei dir eben so gewesen zu sein, dass dort natürlich auch Arbeiter tätig sind, die das Holz dann tatsächlich auch verarbeiten. Und das geschieht ja nun mal tagsüber dann, ne?
Ja, und es war eben ungewöhnlich viel Aktivität dieser Art. Normalerweise hat das alles so seine Saison, dann passiert das eben. Aber die Saison hörte gar nicht auf, weil diese Borkenkäferplage in dem Sommer, die hat tatsächlich den Fichtenwald erledigt. Und Fichte war in meinem Wald, in dem ich da war, 40% des Baumbestandes. Und das heißt, es gab enorm viel Schadholz. Zum Beispiel bei mir in der Nähe stand eine ganz prächtige Fichtendickung mit, weiß ich nicht, 60, 70 Jahre alten, großen, mächtigen Fichten, die alle proper gesund aussahen, als ich kam. Und eines Tages guckt, der Förster besuchte mich oft und dann gingen wir da mal hin, diese Fichten angucken. Und der guckte schon so skeptisch und dann tritt er auf einmal in so eine Fichte und was passiert? Es rieselt, rieselt, rieselt runter. Das heißt, da oben ist schon der Schaden da. Oder zum Beispiel, man sieht es auch daran, auf den Wurzeln liegt sowas, das sieht aus wie gemahlene Kaffeepulver. Das rieselt runter aus den Bohrlöchern, die Millionen Borkenkäfer in den Stamm schon gebohrt haben. Und es gibt weitere Anzeichen, die ich jetzt aufzählen könnte. Jedenfalls dieser wunderbare Fichtenbestand bei mir in der Nähe, der war auch schon kaputt. Der war schon tot, man hat es ihm nur noch nicht angesehen.
Und du bist ja in einer Zeit auch in diesen Wald gegangen, in dem der Wald ja auch schon ein Sorgenkind war. Wir hatten jetzt 3, 4 trockene Sommer. Also die Brandgefahr kommt ja noch dazu. Die Diskussion um wie strukturieren wir unseren Wald? Sind das Monokulturen? Haben wir noch einen natürlichen Mischwald? Brauchen wir nicht auch mehr Dschungel? Also all das, die Gedanken zum Thema Wald, also Waldsterben, großes Thema aus den 80ern, 90ern, ist ja auch etwas, was du mit im Gepäck hast. Also dein Blick war auch auf ein Sorgenkind?
Ja, das sogenannte Waldsterben in den 80ern, das konnte ja relativ schnell behoben werden, indem man Filter in die Industrieschornsteine eingebaut hat. Und dann war es gut so. Das, was jetzt passiert, ist überhaupt nicht so leicht zu beheben oder gar nicht zu beheben, weil diese Trockenheit und diese langen Trockenperioden, die sind halt für Flachwurzler wie eine Fichte und für empfindliche Waldbäume wie die Fichte, sind die halt ziemlich tödlich. Ich war ja auch, habe ja zum Teil auch mitgeholfen bei dieser Borkenkäferbekämpfung ein bisschen. Da war die erste Käferwelle war durch und dann dachte der Förster so, jetzt haben wir es einigermaßen geschafft. Dann kam aber die zweite Käferwelle, dann flogen die nochmal aus. Und dann kam die dritte und dann kam die vierte. Und nachdem die vierte oder fünfte durch war, war der Fichtenbestand großenteils großflächig einfach erledigt. Und wir haben jetzt der Wald, den ich Anfang April 19 rein bin, der sah einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder sieht heute deutlich anders aus. Da sind große Brachflächen entstanden durch das Ende der Fichte. Und inzwischen ist es schon wieder ein bisschen höher gewachsen. Da wird auch viel getan.
Trotzdem braucht man ja Zeit. Also wir reden ja von Jahrzehnten, wenn eine Struktur neu entstehen soll, wenn wir auch neue Bepflanzungen ansetzen und darüber nachdenken. Also die Diskussion ist auf jeden Fall, mein Gefühl, fängt ja gerade erst an. Ja. Zu dem, was wir gerade in Deutschland ja sehr intensiv leben. Wald, Waldwirtschaft, all die literarischen Assoziationen, die wir haben mit dem Thema Wald.
Wir sind aber über die Phase der unmittelbaren Borkenkäfer- und Trockenheit als Katastrophe eigentlich schon raus. Ja, das ist jetzt passiert und was jetzt kommt, das ist ein Schub von Kreativität in der Forstwirtschaft, die versuchen, diese Krise zu bewältigen und was Neues aufzubauen.
Und über dieses Thema wollen wir gleich nochmal reden, die Zukunft unseres Waldes. Frühjahr, Sommer und Herbst, diese drei Jahreszeiten hat mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk allein im Wald gelebt, ohne fließend Wasser, ohne Strom und ohne Heizung, in einer ganz, ganz einfachen Jagdhütte. Er hatte Sehnsucht nach Wald. Keine Ahnung, ob das was für euch wäre. Aber Wolfgang, du hast ja eben von deinen Erlebnissen mit dem Borkenkäfer berichtet. Das war eine ganz schöne Herausforderung und ein großes Problem für die deutschen Wälder. Und immer wieder die Frage, die wir uns ja alle stellen, wie sieht sie aus, die Zukunft für unseren Wald? Was wird denn dagegen von Forstamtsseite ganz genau getan?
Na, ich sehe zum Beispiel, dass mein Förster die Idee hatte, die Baumstümpfe so, sagen wir mal, bauchhoch, gürtelhoch stehen zu lassen. Das hat eine ganze Reihe von biologischen Vorteilen, das würde jetzt zu weit führen. Und sozusagen im Schatten dieser gürtelhoch stehen gelassenen Baumstämme, abgesägten, neue Anpflanzungen vorzunehmen. Mhm. Das funktioniert sehr gut, das kann man schon sehen. Das ist eine Methode, es gibt viele. Überall wird sich in den Forstämtern und so weiter wird sich Gedanken gemacht über dieses Problem. Natürlich muss das ein Mischwald werden. Natürlich kann man nicht zurück zur Monokultur, das ist ganz klar. Und natürlich muss man auch, kann man auch nicht sagen, hier dürfen nur Bäume wachsen, die in den letzten 1000 Jahren hier gewachsen sind. Also Douglasie ist eine Option, die kommt aus Kalifornien, die ist sehr, sehr hitzeresistent, weil die einfach eine sehr dicke Borke hat zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die gemacht werden.
Aber die Heimkehr hat dann ja stattgefunden an einem Wald, der sich ja unglaublich verändert hat. Es war ja gar nicht mehr der Wald deiner Kindheit mit Themen, die du als Kind auch gar nicht wahrgenommen hast.
Nein, dieses Thema gab es in meiner Kindheit noch nicht, das ist klar. Es ist eine starke Veränderung, das stimmt, durch das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Aber natürlich sind immer noch riesige Teile des Waldes so, wie ich sie kannte. Mhm. Also die Laubwälder, die die Buchenwälder und so weiter.
Und dieses kindliche Streifen durch die Wälder, das, was ihr gemacht habt mit den Zweigen hinter euch herziehen, die Hütten bauen, hast du das dann auch gemacht, dich einfach treiben lassen, oder war es mehr ein Entdecken und Kennenlernen wollen, so als wenn wir in einer Stadt in ein neues Viertel ziehen, dann wollen wir auch die Nachbarschaft ein wenig kennenlernen. Wie hast du dir die Umgebung deiner Waldhütte denn erobert?
Ja, als Junge, als, sagen wir mal, als 12-jähriger Junge musste ich ja zum Abendbrot zu Hause sein. Das musste ich nicht. Und ich hatte eine wirklich eine große Waldfreiheit, die ich ausgekostet habe. Ich hatte als Kind die kleine oder als Junge die kleine Waldfreiheit. Das waren so ein paar Stunden am Nachmittag. Und jetzt hatte ich die richtig große. Und da habe ich mich erstmal nur reinfallen lassen. Und das war erstmal nur toll. Und also die ersten Wochen erschöpften sich eigentlich darin, rumzustreifen und rumzulaufen.
Und diesen Speicher zu füllen mit all den wunderschönen Bildern, wie du ihn eben beschrieben hast, natürlich mit dem Moos auf dem Dach, der Tau am Morgen, die unglaublichen Lichtverhältnisse, die du beschreibst, die Tiere, die Geräusche, all das. Ich kann mir vorstellen, du bist mit großen Armen wie so ein Kescher immer herumgelaufen und hast deinen Erinnerungsspeicher gefüllt. Was war dir denn noch wichtig bei dieser Reise zurück? Ging es um Erinnerungen oder ging es auch, dich im Heute nochmal neu zu erleben? Eben nicht mehr als 12-jähriger Junge, sondern als erwachsener Mann.
Ja, sicher. Der Sinn der Übung war nicht, dass ich wieder zum Kind werden wollte, sondern der Sinn der Übung war, dass ich hier und heute eine Zeit lang in der Stille und im Wald sein wollte. Also den einen Punkt haben wir schon besprochen, wie der Wald sich verändert hat. Aber natürlich habe auch ich mich verändert. Und ich bin ja nicht mehr der Junge von damals. Meine Aufmerksamkeit galt dann auch manchen anderen Dingen. Also zum Beispiel, was passiert im Dorf nebenan? Da war Schützenfest. Das ist da alle 3 Jahre nur. Das ist dann was sehr, sehr Besonderes. Und es gibt die Rituale und so weiter. Oder was ist mit meinem Elternhaus, in das ich auch immer wieder gegangen bin, was nicht weit davon ist, solche Dinge. Also es gab schon auch eine Aufmerksamkeit auf Begebenheiten außerhalb des Waldes.
Also es gab Zivilisation und es gab eben die Abgeschiedenheit, das Begegnen mit dir selbst und mit deiner Stille, vielleicht auch den Stimmen, die man dann ja vielleicht auch etwas lauter hört, den inneren Stimmen. Und über Stille würde ich gleich ganz gerne mit dir reden. Wolfgang Büscher, Autor des Buches Heimkehr, unser Gast heute.
Was war denn euer Universum? Was sind eure Erinnerungen an eure Kindheiten? War es auch vielleicht das Streifen durch den Wald, wie bei meinem heutigen Gast Wolfgang Büscher? Das hatte als Kind, als Junge ganz, ganz gerne getan, mit seinen Freunden zusammen direkt vom Haus aus in den Wald hinein, immer Ärger mit dem Förster gehabt. Und jetzt hat er drüber geschrieben in Heimkehr, eine richtige Liebeserklärung an die Natur, aber eben ohne falsche Romantik. Er hat sich einfach nochmal jetzt als erwachsener Mann 9 Monate allein in eine Waldhütte eingenistet, mit Feldbett, mit Gaskocher, kein Strom, keine Heizung, kein Fliesenwasser, kein Handy. Wolfgang!
Es war da, aber es hat nicht mehr die Bedeutung gehabt, die es im alltäglichen Leben in der Großstadt hat. Also die hat es eindeutig nicht mehr gehabt. Das wurde weit weniger beachtet, das Handy. Also wir wollten über Stille sprechen und ich kann sagen, ich liebe diese Stille und ich brauche sie auch ab und zu. Das ist auch in meinem sonstigen Leben so. Also ich brauche das auch in der Stadt ab und zu immer wieder.
Wo suchst du dir das in der Stadt dann?
Na, zum Beispiel ganz simpel, indem ich mal 1 oder 2 Stunden einfach rausgehe und durch die Gegend laufe.
Glaubst du, viele haben das verlernt, das noch tatsächlich zu können? Ich glaube, das ist bei vielen, ist eine Vermutung jetzt, mit sehr viel Angst verbunden ist, alleine zu sein, auf sich selbst in der Stille zurückgeworfen zu sein. Also ich kenne diese Auszeiten, die du gerade beschreibst. Bei mir ist das dann mal die Nordsee im November, wenn da auch wirklich keiner ist und die endlosen Spaziergänge dann am Watt entlang. Aber viele reagieren dann darauf und sagen, das könnte ich nicht.
Also ich kann das nur empfehlen. Mir geht es seit jeher so, dass ich diese Momente der Stille gesucht habe, immer wieder. Und ich brauche das auch. Also ich glaube, ich würde krank, wenn ich das nicht hätte. Also wenn ich das gar nicht hätte über längere Zeit.
Und warum ist es für dich so wichtig? Hat es was damit zu tun, den Speicher zu leeren? Oder warum würdest du krank werden, wenn du es nicht tätest?
Ach, es ist vielleicht wie Durchlüften oder wie den Kopf lüften, die Seele lüften, einfach mal nicht funktionieren müssen, nicht das eigene Leben und den Kopf mit lauter Müll füllen müssen. Also wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wir sprachen übers Handy, was da so reinkommt, also was auf den verschiedenen Kanälen da so reinkommt. Im Grunde ist 80%, vielleicht sogar 90% davon Müll. Also ich lösche zum Beispiel wahnsinnig viel. Das ist ein großer Teil meiner Beschäftigung mit dem Smartphone, ist bei mir Löschen. Und man ist normalerweise ist man natürlich mit diesem ganzen Müll konfrontiert und dieser Müll tendiert dazu, einen vollzufüllen. Und ich glaube, es ist einfach gut, ab und zu auszumisten und durchzulüften und so weiter.
Und ist das nochmal eine andere Situation, wenn genau das geschieht, den Speicher zu leeren, sich nochmal durchzulüften, in der Begegnung mit der Natur, in diesem Fall mit dem Wald?
Das ist ja auch ein Speicher und der ist ja auch voll. Also der Wald ist ja nicht leer. Der Wald ist ja sehr, sehr erfüllt von tausend Dingen, von Stimmen, von Bildern, von Gerüchen, von Farben, von Geräuschen, von Tieren, von Lebewesen und so weiter. Die Stille besteht, die Stille ist eher bei mir. Die Stille ist nicht im Wald. Die Stille ist eher bei mir, dass ich einfach da mal zuhöre. Also die liebste Momente, ich habe es ja schon gesagt, der eine war abends am Feuer sitzen und einfach zu erleben, wie der Tag zur Ruhe kommt und wie auch ich mit dem Tag zur Ruhe komme und wie es einfach, wie der Pegel runtergeht. Runter, 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 bis es einfach Zeit ist, so, jetzt gehen wir schlafen, tschüss, bis morgen.
Also das, was wir in der Stadt oder wenn wir in einer Umgebung sind mit sehr viel Ablenkung, dann eigentlich gar nicht mehr haben. Das klingt, als wenn du hier einem natürlichen Rhythmus dann folgst.
Ja, und das Gegenstück dazu ist der Morgen. Also der Morgen beginnt, wenn das erste Licht durch die Scheibe der Yachthütte kommt. Also wenn es dann noch sehr klamm ist, noch sehr kühl ist draußen und so weiter, dann ist der Moment, dann wünsche ich mir einen heißen Kaffee. So, dann geht's zum Gaskocher, dann geht's zum Wassertank, dann wird ein bisschen Wasser ausgefüllt, dann wird ein Kaffee gekocht, dann sitze ich vor der Hütte auf der Bank und trinkt meinen Kaffee. So. Und dann ist vielleicht der Moment, dann kommt die Sonne, dann kommt die Wärme, die spürt man dann auch, die dringt dann durch und dann ist der Moment, ja, jetzt möchte ich losgehen. Jetzt möchte ich einen Moment sitzen, diesen Kaffee, der wird dann auch sehr schnell kalt in der Blechtasse. Und dann möchte ich losgehen. Und dieses einfach losgehen können, keine weiteren Pflichten haben, keine Termine haben, all das ist weg, weg, weg. So, ich gehe jetzt einfach mal los. Wo bin ich denn gestern hingelaufen? Ach, dann gehe ich jetzt mal in die andere Richtung und so.
Und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, nicht die von Kollegen oder Terminabgaben oder aus dem Bett zu springen und sofort loszuhasten und zu versuchen, die S- oder die U-Bahn dann tatsächlich zu bekommen. Also, ich werde ein bisschen neidisch. Ich neige nicht zum Neid, lieber Wolfgang. Aber es ist sehr berührend, was du schreibst. Vielleicht gehen wir gleich nochmal klar auf diese Wege ein, die du ja immer wieder gegangen bist. Manchmal nicht allein, sondern auch in Begleitung des Försters. Und vielleicht auf die Tiere des Waldes. Ich freue mich, dass du da bist. Mein heutiger Gast, der hat ja 3 Jahreszeiten, 9 Monate lang allein im Wald gelebt. In der Zeit war er allein mit sich und musste damit natürlich auch klarkommen. Unter recht einfachen Bedingungen, null Komfort. Und auf der anderen Seite, lieber Wolfgang, bist du ja auch nie allein im Wald, denn der steckt voller Leben, voller Geräusche, voller Gerüche und eben auch voller Tiere. Gab es denn da eigentlich Begegnungen mit Vierbeinern, in denen du vielleicht gespürt hast, das könnte für mich brenzlig werden hier?
Also kritisch hätte es werden können, wenn ich einer Rotte Sauen begegnet wäre und vielleicht eine Leitbache das Gefühl gehabt hätte, der Kerl gehört hier nicht hin, ich muss meine Rotte schützen und wäre irgendwie aggressiv geworden oder ein Keiler. Dazu kam es nicht. Aber das ist, da habe ich Respekt vor, das ist schon klar. Also, dass das ein ernsthafter Gegner ist, der einem auch wirkliche Verletzungen zufügen kann. Aber wie gesagt, dazu kam es nicht.
Weil du die Regeln des Waldes auch respektiert hast. Das ist ja auch Teil des...
Nein, das lag gar nicht an mir, sondern weil die viel zu schlau sind. Die sind ja viel cleverer als ich. Man ist ja als Mensch im Wald in der Situation, dass man ständig beobachtet wird. Die Tiere, die wittern einen, die äugen einen, die hören einen. Und zwar lange, 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 bevor man die zu Gesicht bekommt, hört oder irgendwas. Von Riechen wollen wir gar nicht reden. Mhm. So, je nachdem, wie der Wind steht, die Witterung, das ist einfach immer, immer klar. In jedem Moment klar, die sehen dich, du siehst sie nicht. Punkt. Ich habe dann oft auf dem Ansitz gesessen, stundenlang, also wo man als Jäger halt ansitzt. Die sind natürlich an Stellen, wo entweder ein Wildwechsel ist oder wo eine Futterstelle ist oder sonst was. Das heißt, die Chance, Tiere zu sehen, Sauen, Wildschweine zu sehen oder Rehe zu sehen, Füchse und so weiter, die Chance ist eigentlich groß. Und ich habe auch Tiere gesehen und beobachtet. Es ist faszinierend. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Reh, das kam zu dieser Futterstelle. Und das Reh hat, also nicht nur dieses, sondern jedes Reh hat halt so verschiedene Tricks drauf. Und einer dieser Tricks ist das Scheinäsen. Also Äsen ist in der Jägersprache das Fressen. Und das Reh macht sich also über die Maiskörner her. Und um ganz sicher zu sein, dass da nicht doch Gefahr in der Nähe ist, tut es manchmal einfach nur so, als ob es sich über die Maiskörner her macht. Und zack, ist der Kopf oben. Und zack, sind die Lauscher oben. Und zack, sind die Augen da. Und es guckt sich um. Und man muss halt wahnsinnig vorsichtig sein, keine ruckartigen Bewegungen. Das hat es immer wieder gemacht und das zeigt einfach, wie klug diese Tiere auch sind und wie überlegen in gewisser Weise die dem Menschen auch sind. Eines Morgens komme ich aus der Hütte raus, das war so ein bisschen feucht und man konnte gut Tierspuren sehen. Und da sah ich Rehspuren vor meinem Fenster. Dieses scheue Tier hatte nachts vor meinem Fenster gestanden und sich angeguckt, wer da drin pennt.
Das ist schon, geht schon über Scheinäsen hinaus. Also das war ein besonders neugieriges Reh, was dich im Schlaf beobachten wollte.
Genau.
Und auch ein sehr mutiges wahrscheinlich.
Ich glaube, das war ein hungriges Reh. Das war nämlich die Zeit, wo die Bucheckern austreiben. Also wo die kleinen, saftigen, süßen Buchenkeimlinge aus dem Boden sprießen. Und daran war das Reh, glaube ich, sehr interessiert.
Aber trotzdem warst du eher der Beobachter oder würdest du sagen, nach den vielen Monaten warst du auch Teil dieses Systems oder bist du in all den Monaten der Beobachter geblieben?
Also ich will es nicht übertreiben. Ich bin im Prinzip schon der Beobachter geblieben, aber hier und da auch ein teilnehmender Beobachter. Zum Beispiel, wenn ich dann mal dem Förster oder seinen Leuten zur Hand gegangen bin, wenn es darum ging, diese großen Holzberge, Polter in der Forstsprache, zu beködern und zu begiften gegen den Borkenkäfer. Da hängt man so kleine Säckchen auf an dem geschlagenen Holz, damit man die dazu bringt, wenn die wieder ausschwärmen, möglichst auf diese vorbereiteten Holzberge zu gehen und daran hoffentlich zugrunde zu gehen und nicht auf den gesunden Wald. Solche Sachen.
Jetzt hast du so einen schönen Beruf, mit dem du mit Worten uns in andere Welten entführen kannst, die wir vielleicht selbst nicht mittreten. Glaubst du, du wirst im nächsten Leben ein Förster?
Es ist ein bisschen anders gekommen. Und zwar, ich wurde immer mal wieder gefragt, der Förster ist ja auch ein Jäger und da sind ja viele Jäger. Und ich kriegte immer mal wieder so die Frage zu hören, jagen Sie? Und dann musste ich zerknirscht sagen, nein. Und das kam mir so ein bisschen vor, als ob mich einer fragt, sagen Sie mal, waren Sie schon jemals am Meer? Und ich muss zu meinem Leidwesen, muss ich sagen, nee, war ich nicht. Hab das Meer noch nie gesehen. Die Frage hat gearbeitet in mir. Und das hat dann dazu geführt, dass ich letzten Sommer meinen Jachtschein gemacht habe.
Und wie war es, als du dein erstes Tier erlegt hast?
Dazu ist es noch nicht gekommen, weil ich noch nicht so oft da unten sein konnte und ganz viel zu tun hatte im letzten halben Jahr. Aber
noch schießt du auf Tontauben?
Nein. Ich war schon zur Jagd, so ist es nicht. Aber es ist durch die große Unruhe im Wald, wird es wild, wie der Jäger sagt, heimlicher. Das heißt, die Vorstellung, ich gehe mal abends auf einen Ansitz für eine Stunde und dann schieße ich ein Reh, also die kannst du vergessen, so läuft es nicht. Und jetzt kommt dazu, die letzten Monate war ja auch keine Jagdsaison für Rehwild,
genau,
zum Beispiel.
Das muss man natürlich genau beachten. Unser Wald, der verändert sich, auch der hessische Wald. Du hast 9 Monate lang drin gelebt und wir reden über das, was den Wald in seinen vielen Facetten so ausmacht an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, ich bin Bärbel Schäfer. Unser Wald, unsere Zukunft. Unter diesem Motto steht morgen der gesamte Tag im Hessischen Rundfunk. Wir widmen 24 Stunden dem Thema Wald und starten heute hier mit dem hr3 Sonntagstalk unseren Ausflug in den Hessischen Wald mit meinem Gast Wolfgang Büscher. 3 Jahreszeiten hast du ja, lieber Wolfgang, in dieser einfachen Jagdhütte im nordhessischen Wald verbracht. Und der Wald, das ist uns, glaube ich, auch klar, ist ein hochempfindliches Ökosystem. Wie gehen wir mit unserem Wald um? Wie sieht die Zukunft unserer Wälder aus? Das hat auch dich beschäftigt und ist auch Teil deines Buches Heimkehr, richtig?
Ja, das kommt stark vor, weil das, also alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, Trockenheit, Borkenkäfer, diese ganzen Probleme und die Folgen, das habe ich ja nun massiv miterlebt. Es war nicht so gewollt, aber es war dann einfach so, dass meine Zeit im Wald fiel wirklich zusammen mit dieser sehr, sehr heftigen Zeit für den Wald.
Erholungsraum, Lebensraum, ein Wirtschaftszweig. Was ist er denn nun, der Wald?
All das zusammen. Und das konkurriert natürlich auch, das muss man schon sagen. Also der Förster schimpft dann eben manchmal über Spaziergänger, die einfach die Wildruhe nicht achten, sondern sich irgendwie querbeet durchschlagen.
Es gibt die Mountainbiker-Diskussion, ist ja ganz, ganz intensiv, immer wenn der Frühling wieder losgeht. Also wo fährt man auf den vorgegebenen Wegen oder macht man eben auch zarte Pflanzen, die sich von unten durchkämpfen, durch das winterliche Laub dann auch viel kaputt, durch Bremsspuren, durch Lautstärke, durch den Müll, den wir dort hinterlassen. Das ist ja auch eine Diskussion, die du benennst.
Ja, wobei ich das Glück, glaube ich, hatte, dass das ein nicht so stark frequentierter Wald ist, in dem ich da war. Ich erinnere mich noch, als ich ankam mit meinen 7 Sachen und dann zu dem Förster sagte, also das war eben noch dieser spätwinterliche Wald, oh, das ist aber weithin sichtbar, das hatte ich mir gar nicht so gedacht und das ist, kann mich ja jeder sehen. Da grinste der nur und sagte, jeder, hier kommt keiner. Machen Sie sich drauf gefasst, wir sind hier allein, Schluss.
Da wäre ich sofort wieder umgedreht. Hattest du nie Angst? Oder welche Waffen hattest du dabei?
Na, ich hatte ein Messer und eine Axt. Also Angst ist ein großes Wort. Ich glaube nicht, dass ich Angst hatte. Es gab halt Momente, wenn man abends am Feuer sitzt, aber da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran. Wenn es dann irgendwo raschelt und man und dann wird natürlich das Fantasiemaschinchen angeschmissen im Kopf und was raschelt da wohl und wer ist da wohl und so weiter. Aber das war halt im Zweifel die Waldmaus, die da unten ein bisschen geraschelt hat.
Ja, also, die dann in unserer Fantasie sehr viel größer wird. Nun gibt es eine Wohnungsnot in den großen Städten. Es gibt Industrien, die wir haben. Wir sind eine Industrienation. Und trotzdem erobert sich der Mensch immer mehr Raum, auch außerhalb der Städte. Landwirtschaftliche Flächen, die zu Neubauflächen werden. Ist auch der Wald davon betroffen? Wird der begrenzter?
Also es gibt, glaube ich, ziemlich ambitionierte Wiederaufforstungsprogramme und so Durchmischungs-, also Mischwaldprogramme, die umgesetzt werden jetzt nach diesen Krisen der letzten Jahre. Wir haben ziemlich viel Wald in Deutschland. Also so schlecht stehen wir jetzt, glaube ich, nicht da. Mhm. Jetzt natürlich in der aktuellen Situation mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und den ganzen wirtschaftlichen Folgen, die das hat für Energie, für Weizen, für Öl, was weiß ich. Jetzt gehen natürlich die Diskussionen los, dass wir auch Brachflächen bewirtschaften müssen und so weiter. Das ist aber auch alles verständlich. Wir haben halt, glaube ich, in einer etwas traumtänzerischen, illusionären Verfassung gelebt die letzten Jahre und Jahrzehnte und gedacht, es geht immer alles so lustig weiter. Und
da werden wir gerade eines Besseren belehrt und müssen uns genau wie der Wald dort natürlich auch verändern und bereit sein zu Veränderungen. Dieser Diskussion um wie kann der Wald der Zukunft aussehen, hat ja auch nicht nur eine Stimme. Es gibt ja viele Stimmen. Es gibt die, die sagen, es ist ein Wirtschaftszweig, der immer wieder intensiv genutzt werden soll, vielleicht auch ausgebeutet werden soll. Andere wollen da ganz andere Wege gehen, für die man sehr viel Zeit und Geduld braucht. Hast du diese Reibung für dich eine Position eingenommen oder als Waldexperte? Ja. Wie siehst du das?
Also Waldexperte bin ich ganz sicher nicht, aber ich komme ja daher und ich habe sozusagen auch von Kindheit an ein gewisses praktisches Verhältnis dazu. Und ich glaube, diese Träume von wir machen unsere Wälder zu Urwäldern und lassen alles übereinander fallen und fassen die nicht mehr an, das halte ich für romantische Illusionen. Mhm. Wir sind ein hochentwickeltes Land, wir brauchen auch den Wirtschaftsstoff Holz. Wir müssen nicht unbedingt damit feuern vielleicht, aber ich kann nicht auf der einen Seite mich an schönen Holzinterieurs und schönen Holzhäusern freuen und auf der anderen Seite sagen, das holen wir alles aus Brasilien und hier bei uns machen wir es nicht. Also es sind Wirtschaftswälder und man hat Naturparks natürlich, das machen wir schon auch, wo dann sehr viel strengere und schärfere Regeln gelten. Aber im Prinzip ist das ein Wirtschaftswald. Ich glaube, es geht darum, eine Balance zu finden. Wir Menschen haben halt nicht nur ein Bedürfnis. Wir haben halt nicht nur das eine Bedürfnis, einen wunderbaren Wunderwald vor uns zu haben, durch den wir dann laufen, sondern wir haben schon auch das Bedürfnis, dass wir Holz brauchen. Aus mannigfaltigen Gründen brauchen wir Holz, Herrgott. Und natürlich hat es Fehlentwicklung gegeben, das ist überhaupt keine Frage. Also diese Plantagenwälder, wo die Fichten in Reihe und Glied stehen und sonst steht da gar nichts mehr, das ist halt einfach eine Fehlentwicklung gewesen aus dem 19. Jahrhundert heraus. Wenn Sie in Harz gehen, das sieht furchtbar aus und das liegt halt daran, dass im 19. Jahrhundert der Harz mit rein als Fichtenmonokultur wieder aufgeforstet worden ist, nachdem er vorher abgeholzt wurde.
Und davon verabschieden wir uns ja. Wir verabschieden uns noch nicht. Ich freue mich gleich auf Wolfgang Büscher. Bis gleich. 3 Jahrzehnte hast du, lieber Wolfgang, im nordhessischen Wald gelebt, ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Heizung, klar, mit Handyempfang, in einer ganz einfachen Jagdhütte. Und du hast dein allererstes Waldgesetz gelernt. Das lautet, was flach wurzelt, holt der Sturm, was tief wurzelt, hält Stand. Meistens jedenfalls. Du bist in den Wald aufgebrochen, du wolltest Erinnerungen auffrischen, du wolltest aber auch die Stille finden. Und du bist ja an den Ort deiner Kindheit, dieses Haus am Waldrand, zurückgekehrt. Du bist damit eben auch zu deiner Familie zurückgekehrt und zu deinem Trip. Gehörte dazu eben auch Abschied? Gehörten dazu Abschiede?
Ja, es war eine Zeit von Abschieden. Die beiden großen Abschiede waren einmal der von meiner Mutter, die in dieser Zeit gestorben ist, als ich dort war. Mhm. Was im Grunde ein großes Glück für uns beide war, weil jede andere Lebenssituation meinerseits hätte dazu geführt, dass ich weitaus weniger bei ihr hätte sein können, als ich es war. Die Tatsache, dass ich dort war, führte dazu, dass ich ganz oft bei ihr sein konnte. Und es war ein Sterben, das sich über Wochen und Monate zog. Und ich konnte in dieser Zeit wirklich oft bei ihr sein. Und das war ein großer Segen und ein großes Glück. Da bin ich sehr dankbar für.
Sich Zeit zu nehmen und sich einzulassen, ist etwas, was ich mitnehme aus diesem Buch. Ob es das Morgenritual war des Kaffeetrinkens und schauen, wie sich die Sonne langsam hebt oder wie sich der Nebel senkt oder die Zeiten auch mit deiner Mutter, das Berühren, die Gespräche, die Erinnerungen, all das, was dann ja nochmal auftaucht. Ohne Hektik, sondern im Fluss der Zeit wahrzunehmen. Das habe ich als Geschenk empfunden bei Heimkehr.
Das war auch für mich das Geschenk, eindeutig, ja. Und der zweite Abschied ist halt der Abschied vom Elternhaus. 3 Generationen und das ist schon, das ist nicht ohne, dann diese Container da stehen zu haben und die Leben von 3 Generationen in diese Container zu schmeißen. Weil es war nur wenig, was zu retten war, was ich mitnehmen konnte. Das sind 2 ganz fundamentale Abschiede, der von meiner Mutter und der von meinem Haus, von unserem Haus gewesen. Also das sind 2 absolut lebensverändernde Abschiede. Umso dankbarer bin ich, dass auch ein neues Pflänzchen gewachsen ist. Also ich habe halt dadurch, dass ich dann über diese Zeit war, Menschen kennengelernt, gewisse Entscheidungen auch getroffen, die dazu führen, dass es vielleicht eine kleine Neuverwurzelung auch gibt. Die Alten sind weg, die alten Wurzeln sind weg, aber es gibt vielleicht neue.
Und darum geht es ja im Grunde auch im Wald, im Kreislauf der Jahreszeiten, dann zu sehen, dass wir im Grunde ja auch ein Teil dieses Kreislaufes immer wieder sind, mit schmerzhaften Abschieden, aber eben auch mit der Chance auf Neuanfang. Also du hast das vorhin so beschrieben, es knacken dann die Buchenknospen auf und es gibt dann eben doch immer wieder ein Frühling, etwas Neues, was wächst und aufdrängt. Ja? Es ist ja unglaublich kraftverbunden, dann auch Natur, die sich durchkämpft.
Ja, das ist wirklich wahr und das gehört so sehr zum Menschen und zum menschlichen Leben, dass man diese Rhythmen hat. Ich stelle mir vor, wenn unser Leben ein völlig chaotischer, unstrukturiert dahinfließender Strom wäre, ohne Höhen und Tiefen, ohne zum Beispiel den Rhythmus einer Woche mit dem Sonntag zum Beispiel oder den Jahresrhythmus, ja, mit diesen Jahreszeiten und so weiter. Das stelle ich mir einfach grauenhaft vor. Und ich glaube, das gehört zum menschlichen Leben. Dieses Eingebundensein, dieses Gebundensein in diese Strukturen, in diese Rhythmen, in diese Musik des Lebens mit ihren Höhen und Tiefen, ja.
Lieber Wolfgang, wer Lust hat, in diesen Klang dieser Rhythmen dann tatsächlich einzusteigen, der sollte dein Buch lesen, Heimkehr. Und der begibt sich, und die Leserin begibt sich dann bestimmt auch auf eine Reise zu sich selbst. So ist es mir auf jeden Fall gegangen, mit ganz überraschenden Momenten. Das wünsche ich allen, die dieses Buch in diesen Händen halten. Und dir vielen Dank für diesen Besuch beim Sonntagstalk.
Ganz herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Tschüss.
Gerne.
Zu Hause in Hessen.